Unsere Bibelstelle für heute Morgen ist Lukas Kapitel 1. Lukas Kapitel 1. Lukas Kapitel 1. Das Lukas-Evangelium ist ein Buch, das gute Nachricht zu allen bringt. Es ist wirklich interessant, das Evangelium nach Johannes. Wie er sagt in Lukas Kapitel 2, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Und ganz durch, immer wieder, frohe Botschaften, denn er will das uns mitteilen. Es gibt Ärzte, die so sind und so sind, und mein Vater war Arzt, mein Bruder ist Arzt, meine Mutter ist Krankenschwester, ich habe eine Schwester, die Krankenschwester ist, da merkt ihr, ich bin richtig positiv geneigt zu denen, die mit Medizin zu tun haben. Aber ich habe erfahren, es gibt Ärzte, die halt analysieren und dir sagen, was die Diagnose ist und Therapie dafür oder Medizin. Und das war's. Aber dann gibt es andere Ärzte, die wirklich dich immer wieder Hoffnung und Ermutigung geben können für die Lösungen, die es für Krankheiten gibt. Und es muss sein, dass Lukas auch so ein Arzt war. Denn du merkst das durch sein Evangelium durch. In der Weihnachtszeit denken wir an das Kommen des Sohnes Gottes. Aber bevor er kam, musste sein Vorgänger kommen. Er musste geboren werden und er musste den Weg vorbereiten. Und darum geht es am Anfang von Lukas. In den anderen Evangelien fangen wir mit Jesus an. Aber in Lukas' Evangelium fangen wir mit der Geburt von Johannes an. Denn er möchte uns erklären, bevor der Messias kam, musste er seinen Vorgänger geben, der den Weg bereitete. Und damit Lukas das richtig tue, wie guter Arzt, musste er zuerst die Geburt mal erzählen, wie das geschah, und Berufung von Johannes dem Täufer. Eine große Gebäude braucht ein gutes Fundament. Bevor der Messias sein Werk tun könnte, musste sein Vorgänger sein Werk tun und die ganze Nation vorbereitet. Und das war die Aufgabe für Johannes den Täufer. Er hat ein Werk in seine Nation gebracht, das die ganze Nation aufgerüttelt hat. Der jüdische Historiker Josephus hat 70 Jahre nach dem Tod von Johannes dem Täufer geschrieben, wie er die ganze Nation Israel bewegt hat und dass Menschen zu ihm in Massen gekommen sind, um ihn zu hören und auch von ihm getauft zu werden. Es gab ein Geist, ein Theologen vor 100 Jahren in den USA namens Edward Sullivan, der gesagt hat, die größten Kräfte in der Welt sind weder Blitzschläge noch Erdbeben, sondern Babys. Denn Babys werden Erwachsene. Und sie bringen viele Menschen in Bewegung und ändern die Geschichte. So können wir über Johannes, dem Täufer, sprechen. Seine Botschaft, die man später in dem Evangelium liest, und er war dann 30 Jahre alt, als er diese Botschaft vorgebracht hat. Seine Botschaft können wir in zwei Sätze zusammenfassen. Erstens, der Messias kommt bald, das Königreich Gottes steht davor. Mach dich dafür bereit. Und das Wort, das er immer wieder benutzt hat, war tu Buße. Das heißt, dein Umkehr. Und das waren die Menschen, die zu Gott gehörten, Israel. Und zu diesen Menschen sogar, zu diesen Menschen sagt er, ihr braucht Umkehr. Ihr Herz von der Richtung, wo es vorher war, zu Gott. Wir denken immer wieder in diesem Land untereinander, okay, wir sind Christen. Und Johannes, wenn er heute hier wäre, würde genau so sagen, der Mensch braucht eine Umkehr, egal, ob er sagt, ich gehöre zu dem Christentum oder nicht. Er braucht eine Umkehr von dem Weg, den er vorher geführt hat, zu dem Herrn Jesus Christus. Wir haben letzte Woche sogar das Lied gesungen, Mach hoch die Tür. Und dieses Lied hat eine ganz wunderbare Geschichte dahinter, werden wir heute nicht mal besprechen. Aber das sagt genau diesen Punkt. Mach dein Herz für den Herrn Jesus bereit. Und wenn es heute so der Fall bei dir ist, heute Morgen, dann sagt er das zu dir. Mach dein Herz für den Herrn Jesus bereit. Man muss entweder ihn annehmen oder ablehnen. Unter die Macht und Einfluss der Sonne lebt jeder. Und wir können nichts dafür. Wir können das weder akzeptieren noch ablehnen. Es ist stets da und so leben wir. Aber wenn es um einen König geht, dann musst du entweder ja oder nein sagen. Ich akzeptiere das oder ich lehne das ab. Es gibt Menschen, die von Deutschland auswandern und sagen, ich möchte hier nicht mehr leben. Ich möchte diese Regierung nicht mehr haben. Ich möchte woanders leben. Und dann gibt es andere Menschen, die hierher kommen und sagen, ich möchte nicht mehr unter der Regierung leben, wo ich vorher gelebt habe. Also wir haben eine Unmenge von Menschen unter uns jetzt, die das sagen und sagen, ich möchte lieber hier unter dieser Regierung leben. Du triffst eine Entscheidung dafür. Wenn es um einen König geht, dann triffst du eine Entscheidung dafür. Will ich ihn als König haben oder nicht? Und so geht es um Jesus Christus. Will ich ihn haben oder will ich ihn nicht haben? Und mit diesem und mit der ganzen Geschichte, den wir heute betrachten wollen, in Kapitel 1 von Lukas Evangelium, gibt es eine Frage. Möchte ich eine Frage stellen? Und diese Frage ist, bejahst du Gottes Plan für dich? Zacharia. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Zacharia war Priester. Seine Frau war von einer Priesterfamilie, was üblich war unter den Juden, die Priester waren damals. Er war über 60 Jahre alt und seine Frau auch alt und sie hatten keine Kinder. Sie waren kinderlos. Das war für ein Ehepaar richtig schwierig. Es ist für Ehepaare heute Hier in Deutschland schwierig, aber damals umso schwieriger. Die Denkweise war ganz anders. Wenn jemand ein Kind gehabt hat, oder das ganze Volk, ob man wirklich gläubig war oder nicht, oder das ganze Volk wurde es so betrachtet, das ist ein Segen. Das ist ein Segen von Gott. Und wenn man keine Kinder als Ehepaar gehabt hat, dann kamen immer wieder die Fragen, warum? Warum gibt Gott denen keinen Segen? Und selbstverständlich dann haben sie sich selbst in Frage gestellt, warum schenkt Gott mir kein Kind? In anderen Völkern war es nicht so stark gedacht als in Israel. Andere Nationen haben Kinder damals abgetrieben, haben sogar Kinder, die sie nicht haben wollten, einfach irgendwo in der Natur gestellt, damit sie sterben. Das war die Denkweise von Menschen in der damaligen Zeit. Aber in Israel war jedes Kind ein Geschenk Gottes. Und dann haben sie gedacht, und das war ein ganz frommes Ehepaar, sehr gläubig, sie haben den Herrn vertraut und sicherlich haben sie gebetet, denn die Bibel sagt das. Sie haben gebetet. Und sie haben jahrelang gebetet für ein Kind, bis es vorbei war. Kommt nicht mehr. Und dann kann ich mir gut vorstellen, alle beide haben gemeint, okay, Gott hat Nein gesagt, wir werden kein Kind bekommen. Wir akzeptieren das von dem Herrn. Haben aufgehört. Und an einem Tag hat er eine besondere Aufgabe bekommen. Im Tempel in Jerusalem. Und wenn ihr davon so nicht so viel gelernt habt, ich möchte erklären, damals der Tempel, das war ein glänzendes Objekt. Weißer Marmor und Gold. Ein glänzendes Objekt. Und umherum weiß gepflastert, überall. Also das war herrlich, dort zu dienen als Priester in der damaligen Zeit. Der Altar, wo sie geopfert haben, war riesig. Einmal im Leben hat ein Priester die Aufgabe bekommen, die Kohlen von dem Opfer am Altar mit Weihrauch, und zwar 250 Gramm, war alles vorgeschrieben, haargenau, auf dem Altar drinnen in dem Heiligtum zu stellen. Der Weihrauch stieg empor zu Gott und der Priester hat das ganze Volk, er hat sie vertreten und hat gebetet. Einmal im Leben. Und so war es an diesem Tag. Zacharias war drinnen. Diese Aufgabe. Der größte Tag eigentlich seines Lebens. Und als er gebetet hat, ist etwas ihm schockierend gewesen. Er sah einen Engel. Wir haben nur einen Bericht überhaupt von einem, der in dem Tempel einen Engel gesehen hatte. Nur ein Bericht. Es ist nicht in der Bibel. So, wir können nicht hundertprozentig sagen, geschah das oder nicht. Wenn ja, dann war das einmal vorher oder sonst war das einzige Mal. Hier kommt ein Engel, er ist vor dem Altar und der Zacharias steht da, tut seinen Gebetsdienst und da ist ein Engel, hat ihm abgeschrocken. Wie kann das sein? Und vielleicht dachte er, das ist Gericht. Und deswegen sagte er, fürchte dich nicht. Das ist der Grund dafür. Fürchte dich nicht. Das war erschreckend. Denn ein Engel ist wunderbar herrlich. Und der Gabriel hat eine Botschaft für Zacharias gehabt. Du wirst ein Kind bekommen. Deine Gebete sind erhört worden. Ist das nicht interessant? Höchstwahrscheinlich haben sie aufgehört zu beten, denn sie waren zu alt dafür. Aber es ist klar, sie haben sehr lange gebetet und es ist nichts geschehen. Weißt du, was das ist, lange Jahre zu beten, keine Antwort zu bekommen? Weißt du, was das ist, lange zu beten und eine Antwort zu bekommen? Das ist ja etwas Besonderes. Linde und ich, wir haben eine Gebetserhörung bekommen diese Woche. Hat mit unserer Familie zu tun. Ich denke, du könntest das nicht verstehen, es sei denn, du mit uns sitzen würdest und von unserem Herzen eine halbe Stunde lang hören. Und wir haben lange, lange gebetet. Betrübt gebetet. Immer wieder betrübt gebetet. Und diese Woche haben wir die Antwort bekommen. Und wir verstehen Gott umso besser, weil er nicht sofort die Antwort gegeben hat. Und ich weiß, einige von euch, und dann gibt es einige, ihr habt mir keine Geschichte erzählt, aber es ist wahr. Du hast lange gebetet und es hat so lange gedauert und es gab keine Antwort. Und ihr blieb dabei, einfach weiter beten. Und schließlich hat Gott eine Antwort gegeben. Ob das 6 Monate war oder ein Jahr oder 20 Jahre, Gott hat dann eine Antwort gegeben. Und für diese Menschen war das vielleicht 40 Jahre. Warum würde Gott so etwas tun? Warum fordert er, dass Menschen warten? Ungläubige verstehen das nicht. Also wenn Gott gerecht ist, wenn er allmächtig ist, dann gibt er eine Antwort. Und zwar auf die Stelle. So denken Ungläubige. So denken manche wiedergeborene Christen auch. Aber es ist nicht so. Er fordert, dass wir warten. Warum? Er möchte etwas viel Besseres tun, als wir es ahnen können. Das ist der Grund, warum wir so lange warten müssen. Er hat etwas viel, viel Besseres vor, als wir es ahnen können. Er möchte viel mehr mit deinem Leben tun, als du denkst. Ich stelle die Frage wieder. Möchtest du Gottes Plan für dein Leben haben? Stell euch vor, Gott hätte 30 Jahre vorher ihr Gebet geantwortet. Sie haben einen Sohn bekommen. Erst 30 Jahre später wurde der Messias kommen. Das ist zu früh. Viel zu früh. Sie hatten es nicht vor, dass sie einen Sohn bekommen würden und er der Vorläufer von dem Messias sein würde. Aber Gott hat das vorgehabt. Deswegen sollen wir verstehen. Wenn du betest und betest und betest und du keine Antwort bekommst und du viel länger beten musst und keine Antwort bekommst, es ist, weil Gott viel mehr im Sinne hat für dein Leben, als du im Sinne hast. Oder im Sinne haben könntest. Und seine Reaktion zu diesem war, das kann nicht sein, Zacharias. Ne? Das ist unmöglich. Ja. Gabriel, weißt du, wie alt ich bin? Ich denke, jeder von uns hätte so reagiert. Ich denke, höchstwahrscheinlich. Und dann hat er ihm so einen Beweis so gegeben. War richtig unangenehm, okay? Er hat ihm Beweis gegeben. Weil du nicht geglaubt hast, willst du jetzt taubstumm sein. 9 Monate lang. Du hast solch eine wunderbare Erfahrung, du hattest das Wunderbares zu erzählen und du kannst nicht ein Wort über den Mund bringen. Gott weiß, wie er mit seinen Kindern auf richtige Weise umgehen soll. Warum war es so hart auf Zacharias? Ich meine, das ist eine ganz natürliche Reaktion. Er war so hart auf Zacharias, weil eben es bereits geschehen ist in der Geschichte. Abraham und Sarah waren viel zu alt, ein Kind zu haben. Und Gott hat gesagt, ihr werdet ein Kind bekommen. Und er hat sie besucht sogar, direkt besucht und hat gesagt, Sarah wird ein Kind bekommen. Sie hat gelacht. Gott hat gesagt, warum hast du gelacht? Ist das zu wunderbar für Gott? Mit ihm ist nichts unmöglich. Er kannte die Geschichte, aber er fand das unmöglich. Und so, diesmal, war Gott Strafe als mit Abraham und Sarah. 9 Monate lang könnte er nichts sagen. Aber seine Frau dann ist nachher schwanger geworden. Stell dir vor, er hat seinen Dienst 1 Woche lang getan, ohne etwas sagen zu können. Er hat so viel zu sagen gehabt, konnte kein Wort über den Mund bringen. 1 Woche lang und dann ging er nach Hause. Oh Schatz, ich habe etwas Wunderbares dir zu sagen, denn er wusste, es ist die Wahrheit, ich kann nicht sprechen, okay? Und er könnte kein Wort über den Mund bringen und seine Frau sagen. Ja? Also Männer, wir haben das Problem, dass wenn wir nach Hause kommen, wir ein paar Worte für unsere Frauen haben und das war's, oder? Aber wenn wir wirklich etwas Tolles erfahren haben, dann sind wir bereit zu erzählen. Ja? Und er könnte kein Wort über den Mund bringen. Armer Kerl. Wahrscheinlich hat er das aufgeschrieben. Und sie ist schwanger geworden und sagte, Gott hat mir den Schmackweg genommen. 24, nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat und meine Schmack vor den Menschen wegzunehmen. Gott tut wunderbare Dinge. Und Gott hat mehr vor in deinem Leben, als du ahnst. Bist du bereit, seinen Willen für dein Leben anzunehmen? Das liegt bei dir. Es gibt mehr in dieser Geschichte. Maria wurde schwanger, Gabriel hat ihr besucht und dann hat Maria Elisabeth besucht. Aber wir wollen das alles hinüberspringen und zu Lukas Kapitel 1 und Vers 57 mal lesen. Vers 57. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, da sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe, und sie freuten sich mit ihr. Und es geschah am 8. Tag, kamen sie, das Kind zu beschneiden, und das ist üblich unter den Juden immer noch. Und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Und seine Mutter antwortete und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Okay? Das hat Gabriel gesagt. Er trägt den Namen Johannes. Er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, niemand ist in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkten aber seinem Vater zu und das heißt, er könnte weder sprechen noch hören. 9 Monate lang. Sie winkten aber seinem Vater zu, wie er etwa wollte, dass er heißen sollte, und er forderte ein Täfelchen und schrieb darauf. Ich habe so etwas mitgebracht heute. Ich habe dies einmal in unserer Gemeinde vor mehreren Jahren getan. Damals in der römischen Welt, auch unter den Juden, haben sie solche Täfelchen, Wachstafeln, herumgetragen. Okay? Das ist so nachgemacht, wie es damals war. Und sie hatten so einen Stift aus Metall und sie haben darin geschrieben. Und nachdem sie mit dieser Botschaft fertig war, haben sie das abgerieben. Manchmal fragen wir, wie hätten die Leute wissen sollen, alles, was Jesus gesagt hat und dann das aufschreiben könnten nachher. Manche trugen solchen Dingen herum. Und bei der Bergpredigt zum Beispiel, da waren sie aktiv beim Schreiben. Und Zacharias sagte, gib mir so etwas und ich gebe euch die Antwort, was sein Name sein solle. Und er schrieb, sein Name soll so heißen. Ihr könnt es nicht sehen. Johanan. Aber wir haben etliche Jungs hier heute Morgen, die Sonntag für Sonntag brav sitzen und ich denke meistens zuhören. Ich denke meistens schieße ich nicht über den Kopf, wahrscheinlich ab und zu. Und ich lasse denen das mal für den Tag behalten und einander zeigen. Und vielleicht kriegst du auch die Gelegenheit von denen zu sehen, wie sah das aus, dieser Name Johannes, was in Hebräischen Johanan ist. Johanan. Sein Name soll Johanan heißen. So hat er geschrieben, okay? Und dann fing er an zu sprechen. Hat Gott etwas Wunderbares in deinem Leben getan? Und lange Zeit hast du keine Gelegenheit gehabt, darüber zu sprechen. Keine Gelegenheit. Und du möchtest das so mitteilen mit gewissen Menschen. Und auf einmal kommt die Gelegenheit. Und das sprudelt halt raus. Und so war es bei diesem Mann nur noch wunderbarer. Der Heilige Geist hat ihm geholfen, ein Gedicht auf die Stelle zu sagen. Manche Gelehrten nennen das, also manche griechischen Experten nennen das ein Lied. Sie sagen, dass das ein Lied ist. Und hier, jetzt wollten wir das mal erklären. Und nicht vergessen, 400 Jahre vorher, letztes Buch der Bibel, Malachi. Ich möchte etwas aus Malachi vorlesen. 400 Jahre vorher, Malachi Kapitel 3. Malachi Kapitel 3, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Ein Satz, nachher über den Messias selbst, aber ein Satz, mein Bote, der wird alles vorbereiten. Und 400 Jahre lang nichts mehr. Und plötzlich von Zacharias ein Lied über Gottes Heil, was Gott jetzt tut und tun wird. In Vers 67, Kapitel 1 von Lukas. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschafft hat. Das Erste, das wir von diesem Gedicht lernen, ist, dass Gott Erlösung bringt. In dieser Zeit haben sie sicherlich politisch gedacht, es geht hier noch tiefer, aber sicherlich haben sie politisch gedacht, mit Recht, 500 Jahre, 580 Jahre vorher gingen sie in der babylonischen Gefangenschaft nach Babylon, kamen zurück, aber waren immer noch unter die Herrschaft von irgendwelcher Macht. Und für eine kurze Zeit hatten sie Freiheit gehabt. Für eine kurze Zeit waren sie unabhängig, aber nur für eine kurze Zeit. Nicht für eine lange Zeit. War vielleicht 80 Jahre lang, wenn. 65, ich glaube, ich habe das Datum richtig, vielleicht falsch, 65 vor Christus kam Pompeius, der römische General, nach dem Land von Israel und hat es erobert. Er hat das Land ausgeplündert. Er hat viele Menschen, Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen, geköpft und ganz viele Menschen nach Rom als Sklaven gebracht. Und jetzt sind sie immer noch unter die Macht von Rom. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschafft hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Haus Davids, seines Knechtes, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten in der Ewigkeit, der Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Damals war es viel, heute denke ich noch viel mehr. Wir wissen ja, dass Iran es vorhat, Israel zu zerstören, völlig von der Fläche der Erde zu fegen. Das sagen sie immer wieder. Es gibt auch andere Länder, die das vorhaben. Sie sagen es ruhiger. Aber es gibt viele Feinde für Israel. Immer noch. Der Grund, warum Hitler sie auslöschen wollte, war nicht wegen etwas Ökonomisches in erster Linie, sondern weil sie Gottes Volk sind. Deswegen. Und hier bekommen wir eine Prophetie vor der Geburt Jesu selbst. Gott schenkt Erlösung für seinen Volk von allen Feinden. Ist noch nicht geschehen, wird noch kommen. Aber nicht vergessen, diese Menschen haben jahrelang für ein Kind gebetet und schließlich, nachdem sie aufgegeben haben, ist die Antwort gekommen. Wenn Gott es so zwingt, dass Menschen 40 Jahre für ein Kind warten müssen, warum sollen wir Zweifel haben, wenn das Volk Gottes 2000 Jahre warten müssen für ihre Rettung? Rettung. Aber der größte Feind von Israel war Satan selbst. Der größte Feind von den Menschen ist Satan selbst. Der größte Feind von den Christen ist Satan selbst. Und wenn wir dieses alles lesen, dann sollen wir nicht vergessen, dass Gott das zu Christen gesprochen hat. Und Gott dieses zu Menschen, die Jesus noch nicht angenommen haben, anbietet. Rettung von der Macht Satans. Und wenn du denkst, ich weiß nicht, ob er existiert, du hast mit zu wenigen Menschen gesprochen, das muss ich sagen. Es gibt ganz, ganz boshafte Dinge in dieser Welt. Und wenn du Angesicht zu Angesicht mit solcher Bosheit kommst, dann wirst du sagen, es gibt einen Teufel. Und hier ist die Verheißung. Aus allen Feinden und der allerschlimmste Feind ist der Teufel. Das Dritte, das wir merken hier, das, worüber er spricht, ist Barmherzigkeit. Vers 72. Um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu bedenken. Nur Leute, die elend sind, brauchen Barmherzigkeit. Und das heißt, wenn du das erkennst, ich brauche Barmherzigkeit, dann erkennst du auch, ich bin elend. Ich brauche Erbarmung. Die jüdische Nation hat es damals gebraucht. In Epheser Kapitel 2, Vers 4 lesen wir, Gott ist reich an Erbarmung. Gott ist reich an Erbarmung. Wir brauchen das. Vorher hat er gesagt, wir waren tot, Epheser Kapitel 2, tot. Tot in Sünden. Solche Menschen brauchen Gottes Erbarmung. Und er schenkt sie uns durch den Herrn Jesus Christus, der für unsere Sünden starb. Wir haben es nötig. Das nächste, das ich lese hier, ist, dass er sagt, Erkenntnis des Heils, Vers 76, und du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Wenn wir das mal lesen, was er gesagt hat, dann denken wir, oh, das habe ich nicht erwartet. Die Menschen sind zu Johannes gekommen am Jordan. Und wisst ihr, was er zu denen gesagt hat? Lukas Kapitel 3 und Vers 7. Er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihnen getauft zu werden. Ottenbrot, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Gar nicht schmeichelhaft, oder? Du kannst viele Feinde dadurch bekommen. Er wollte aber Gott richtig vertreten. So hat er gesprochen, bringt nun der Buße würdig der Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denk, wir wollten das mal durchdenken, richtig durchdenken. Das war Gottes Volk. Wenn es überhaupt auf der ganzen Erde ein Volk gegeben hat, das Gott gesegnet hat, dann war das Gottes Volk. Wenn es überhaupt ein Volk gegeben hat, das sagen könnte, wir sind Gottes Volk, dann war das Israel. Übrigens, sie waren wirklich ein gebildetes Volk. Als wir hier in Deutschland unalphabetisch waren, jahrhundertelang, sie können alle lesen und schreiben. Warum denkst du, dass es so viele kluge Juden in der Welt gibt? Sie haben so einen Vorsprung von so 1000 Jahren über uns. Ist kein Geheimnis. Und diese Leute bräuchten eine klare Botschaft, Klartext. Ihr Sünde, ihr braucht Buße. Und genau das muss ein Mensch zuhören und wahrnehmen, sonst wird er niemals Gott kennenlernen. Umkehr von dieser Richtung zu Gott. Erkenntnis des Heils, von schlimmsten Sünde bis zum gesegneten Rabbiner. Alle. bräuchten das. Und dann schließlich sagt er, dass das Kind eine Botschaft hatte über Licht in dem Finsternis. 78, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Anfang aus der Höhe besucht hat, um denen zu leuchten in die Finsternis und Todesschatten sitzen und unsere Füße zu richten auf dem Weg des Friedens. Immer wieder durch die Bibel lesen wir, dass der Mensch in Finsternis wandelt. Und deswegen ist Jesus Christus gekommen, Johannes Kapitel 1. In ihm war das Licht und das Licht war das Leben für die Menschen. Der Vorläufer hat es gesagt. Und Jesus hat es gesagt. Und wir können etwas ganz Wichtiges hier lernen. Erstens, dass wir Gottes Barmherzigkeit brauchen und dass wir Buße brauchen und Umkehr zu ihm. Aber noch etwas für uns allen. Gott hat einen Plan für dich. Bist du bereit, seinen Plan für dein Leben aufzunehmen? Es hängt von dir ab. Wir wollen beten.